Ich begrüße Sie zur letzten Vorlesung der Geschichte und Ästhetik der audiovisuellen und digitalen Medien Teil 2. Heute gibt es nochmal so eine zusammenfassende Dimension, nämlich der Graphical User Interfaces. Die wirken erstmal ganz harmlos, dass man nämlich sagt, da sind also ein paar Menüs, die am Bildschirm sind, sind aber in der Analyse komplizierter als die anderen Dinge, die wir bisher haben, weil es so eine Kombination aus den Aspekten sind, die wir bislang besprochen haben. Insofern will ich das kurz mit Ihnen durchgehen. Das Erste, was man macht, wenn man eine GUI, also GUI heißt Graphical User Interface, das sind alle Schnittstellen, die halt nicht die Controller betreffen, zwischen Spiel und Benutzer, dass man eben Rückmeldung bekommt über den Spielstatus, Dinge, die man machen kann. Sowas, was Sie im Hintergrund sehen, den Pip-Boy aus Fallout, der halt so die Spielerstatistiken etc. mitgibt. Das Erste, wir sind ja immer auf so einer deskriptiven Ebene, das man braucht, sind so die Widgets, heißen die, also die Elemente, die man in solchen GUIs findet. Das hat einerseits einen analytischen Hintergrund, dass man dann aus der GUI halt bestimmte Elemente rausgreifen kann, andererseits bei der Produktion, wenn Sie ein Spiel machen wollen, dass Sie wissen, okay, hier sollten wir lieber eine Scrollbar haben, hier ein Textfeld, hier ein Radio-Button. Diese Dinge haben alle Namen, die man häufig nicht kennt, weil das ist halt das Ding, was man da so drücken kann, aber für eine Analyse reicht es nicht. Wie gesagt, der Oberbegriff dafür ist Widget. Da fallen zunächst die Rahmen auf, die keine wirkliche Funktion haben, außer die Atmosphäre des Spiels zu transportieren. Die Standardrahmen sind dann meist entweder nicht vorhanden oder einfach so schwarze Striche. Die kann man dann als Artist umgestalten. Hier sieht man so ein klares Mittelalter, so eine Mittelalter-Atmosphäre, irgendwie so ein Helm und Pflanzen, alles aus Holz und Metall, sodass es hier ziemlich sicher ein Fantasy-Spiel sein wird und kein Science-Fiction-Spiel. Dann, man sieht aber auch noch andere Widgets hier rechts, also eben auf solche Scrollleisten, Buttons, Textfelder etc. Die gehen wir im Einzelnen durch. Ich habe jetzt immer auch mal Beispiele aus nicht spielerischen Kontexten, wo Sie Textfelder herkennen. Also Textfelder kennt man natürlich aus den typischen Dialogen, die man aus Mailprogrammen, Textverarbeitungsprogrammen etc. kennt. In Computerspielen sind Textfelder, also das sind Felder, in denen Sie Text eingeben können, nicht so weit verbreitet. Das braucht natürlich irgendwie eine Verarbeitung. Das heißt, wir haben entweder Text-Adventures, auch die moderneren, wo Sie was eintippen können, oder so Spiele mit Chat-Funktionen, wie hier in Counter-Strike, wo Sie dann halt mit Ihren Teammitgliedern oder mit den anderen Teams, die können Sie beschimpfen, mit Ihren Teammitgliedern können Sie sich abstimmen. Da werden dann Textfelder gebraucht, aber bei Spielen ist das nicht die Regel. Was man sehr häufig findet in GUIs sind Buttons, also Schaltflächen. Da können Sie auch noch unterscheiden, das geht dann aber eher so in den Bereich der Usability-Frage, also wie gut ist eigentlich dieses GUI in Bezug auf die Funktion, die es erfüllen soll. Also Sie haben verschiedene Zustände von solchen Buttons, wie zum Beispiel standardmäßig, man sieht überhaupt, dass da ein Button ist. Das Icon ist eine Diskette, ich weiß nicht, ob Sie noch Disketten kennen, wahrscheinlich in der Schule haben Sie es noch erlebt. Also ein Speichermedium aus den 90ern und darunter ist ein alter Röhrenbildschirm. Also das ist ja inzwischen so, dass die Icons nur noch historisch erklärbar sind, warum dieses merkwürdige Zeichen speichern bedeutet. Ist heutzutage ja überhaupt nicht mehr klar. Dann gibt es den Zustand ausgewählt, dann hat es halt so eine Umrandung gedrückt, dann wird es invertiert, sodass man diesen 3D-Effekt, also die Beleuchtung ändert sich. Ausgewählt ist was anderes als angewählt, dann kann ich zumindest, wenn ich so drüber fahre, ändert sich die Farbe. Da gibt es verschiedene Varianten, wie Sie angewählt machen können, dass ein kleines Dreieck daneben ist oder dass es deutlicher wird. Also deutlich umrandet ist. Und da gibt es den Zustand deaktiviert. Es ist netter, dass Sie sagen, hier wäre mal was, aber du kannst es nicht auswählen, als dass Sie es einfach ausblenden, weil sich dann eben dem Benutzer zumindest, der weiß dann zumindest, wo er was findet, wenn es dann möglich ist. Andere Erscheinungsformen von Buttons sind diese Glasoptiken, die man in den letzten macOS- und Windows-Versionen gefunden hat. Das ist aber immer künstlerische Freiheit. Also im Grunde geht es nur darum, es gibt einen Bereich auf dem Bildschirm, wenn Sie da klicken, dann passiert was. Oder wenn Sie da mit der Maus halt irgendwie das markieren. Und heutzutage muss man sagen, bei Virtual Reality, wenn Sie da hingucken und länger als 2 Sekunden fokussieren, kann das auslösen. Und das ist die Funktion und wie das dann grafisch aussieht oder auch audiovisuell, also wie das dann akustisch reagiert, ist eine Gestaltungsfrage. Andere Formen von solchen GUI-Elementen sind Checkboxen, auch Auswahlkästchen genannt. Das kennen Sie, weil Sie da solche kleinen, wenn Sie da reinklicken, ist so ein Häkchen drin. Auch da gibt es verschiedene Erscheinungsformen. Das Besondere ist bei Auswahlkästchen, dass Sie mehrere auf einmal auswählen können. Also Sie haben nicht die Auswahl entweder das oder das, sondern in jedem Block können Sie so viele Kreuzchen machen, wie Ihnen das gefällt. Das unterscheidet Sie von den Radio-Buttons, den Optionsfeldern, die üblicherweise in Gruppen auftauchen. Und dann können Sie halt bei der Größe der Videoaufnahme in The Sims, können Sie dann halt sagen, klein, mittel oder groß. Aber Sie müssen sich für eins entscheiden. Genauso bei der Tonaufzeichnung, bei der Aufnahme der Benutzeroberfläche, Qualität der Videoaufnahme. Sie sehen dann auch anderes, das ist dann noch so ein Auswahlkästchen, wo Sie eine Zahl eingeben können. Das ist kein Radio-Button mehr. Man muss aufpassen bei der Gestaltung, dass ein Radio-Button nicht herkommt wie ein Auswahlkästchen. Also es wäre ein grober Fehler zu sagen, Sie können irgendwo ein Kreuz machen. Man ist inzwischen gewohnt, dass Kreuzchen heißt Option, so viel man will. Also Auswahl, man kann so viele Auswahlen treffen, wie man möchte. Wenn dann aber mit der anderen Auswahl eine gelöscht wird, wäre das verwirrend. Dafür gibt es ja genau diese Radio-Buttons. Der Name kommt von alten Radiogeräten, wo Sie einen Sender einwählen konnten und eben nur einen. Und wenn Sie einen Knopf gedrückt haben, kamen die anderen wieder nach oben oder der bislang gedrückte. Daher kommt der Name. Weitere Widgets sind Listen, auch die kennt man. Wählen Sie Ihr Bundesland aus, Ihr Geburtsdatum, was auch immer. Listboxen gibt es in verschiedenen Formen. In welchen sind die Items schon drin? Also dann haben Sie so eine große Liste, sehen Sie hier in Sacrifice, können Sie halt verschiedene Level oder hier kann man, glaube ich, verschiedene Grafikeinstellungen, 3D-Einstellungen auswählen. Im Gegensatz zur Dropdown-Liste, in der man nur das obere Item sieht, dann drückt man auf das kleine Dreieck, dann rollt die Liste runter, spart Platz, aber man sieht halt nicht alle Möglichkeiten, die man hat. Oder die Combo-Box, in der Sie einen Text eingeben können und ansonsten auswählen aus den bislang eingegebenen. Also die beliebtesten Eingaben werden dann in der Liste gespeichert. Auch das bei Spielen ungewöhnlich, weil es in der Regel ja nicht Dinge gibt, die man eintippt, vielleicht bei den Namen oder sowas, dann können Sie Ihren Namen eintippen oder Sie wählen einen der vorkonfigurierten Namen im Rollenspiel aus. So, da gibt es auch wieder verschiedene Varianten, so eine Liste kann aufrollen bei Full Tilt Poker, dann klicken Sie sich, also Sie fangen links an, wählen was aus, dann kommt in der Spalte daneben die nächste Auswahlmöglichkeit, das sind so Listen und Sublisten, im Grunde genommen sowas wie ein Menü, allerdings halt listenförmig angeordnet. Das führt uns dann auch zum nächsten Punkt, den Dropdown-Menüs. Was ja, wenn Sie sich vielleicht erinnern, im Xerox Park wurde das ja das WIMP, die WIMP-Oberfläche, Windows Icons, Menus, Pointers. Das waren die 4 Elemente der modernen grafischen Betriebssysteme. Und da waren Menüs eben, das kennen Sie ja, oben haben Sie den Text und dann rollt entsprechend oder geht dann die drunter Optionen auf. Das Unterstrichene sind Tastaturkürzel. Meistens, wenn Sie mit der Alt-Taste drücken, Alt und dann E, dann geht das Edit-Menü auf und dann können Sie P drücken, dann pasten Sie. Oder dahinter ist sogar noch das direkte Tastaturkürzel, also mit Steuerung V oder Control V, dann können Sie sofort einfügen. Auch das Dropdown-Menü in Spielen nicht so häufig. Bei komplexeren Strategiespielen oder Aufbauspielen, da findet man schon mal Dropdown-Menüs, weil es so viele Optionen gibt, dass man die irgendwie unterbringen muss. Ansonsten sieht man es hier mal in Tomb Raider im Menü, da gibt es mal die Möglichkeit, dass Sie was auswählen, ist aber eher eine Listbox als jetzt das klassische Dropdown-Menü. Sie finden das in den Editoren und in den Engines, aber nicht in den Spielen selber, Dropdown-Menüs. Die Baumansicht ebenfalls selten in Spielen, hier auch aus StarCraft, dem Editor. Baumansicht kennen Sie so von Dateien oder von sehr komplexen Programmen mit vielen Optionsfeldern. Dann klicken Sie auf das kleine Plus, dann geht halt der nächste Zweig auf und die nächste Ebene, bis Sie dann zu dem Punkt kommen, wo Sie auch wirklich was eingeben wollen oder zur Datei. wird auch selten benutzt in Spielen, aus gleichem Grund wie mit den Dropdown-Menüs. So viele Optionen gibt es gar nicht. Man will, außer sie machen vielleicht so einen Working Simulator, gibt es jetzt einen, wo sie halt lästige Bürotätigkeiten simulieren und dann, also sowas funktioniert, aber letztlich ist es eher was für die Editoren und die Engines als jetzt für das Spiel selber. Toolbars sind ebenfalls weit verbreitet in größeren Programmen, also hier rum wie Word oder Photoshop gibt es Flächen mit den wichtigsten Kommandos, die Sie haben oder den Werkzeugen, die Sie benutzen können. Manchmal durch dieses kleine Dreieck unten rechts können Sie dann auch Unterwerkzeuge auswählen und wenn man das nicht weiß, findet man die auch nicht. Bei den Office-Programmen haben Sie ja oben immer das, also erstmal haben Sie die Fenster, den Titel des Fensters oder des Dokuments, dann gibt es das Dropdown-Menü und dann gibt es die Toolbar-Leisten mit den wichtigsten Werkzeugen und dann mit dem aktuell ausgewählten Werkzeug, vielleicht Text- oder Absatzgestaltung. Und man lernt im Laufe der Zeit, was diese Icons bedeuten. Und ein Programm zu verstehen, heißt zu verstehen, was diese Icons machen. Das gibt es, wie gesagt, auch bei Computerspielen, wenn es sich um größere Spiele handelt, wie jetzt hier bei SimCity, ich glaube SimCity 2000 ist das. Da haben sie jede Menge Werkzeuge, um Straßen zu bauen und Stromzeit zu legen oder die Ansicht zu wechseln oder einen Vergnügungspark zu bauen. Und da haben sie dann entsprechend auch so eine Werkzeugleiste. Eine andere Form des Menüs ist das Pie-Menü oder das Tortenmenü oder Kreismenü, gibt es verschiedene Begriffe, was entwickelt wurde, damit sie mit Controllern an der Konsole vernünftig auswählen können. Also dieses Dropdown-Menü ist super für Mauspointer, wo sie ja sehr genau in X und Y auswählen können. So ein Controller ist viel schwieriger, feinmechanisch da einen bestimmten Punkt anzusteuern, wenn er nicht so einen Autosnap hat. Und was man macht ist, Sie haben diesen tollen Thumbstick, den Sie 360 Grad drehen können, dann ordnet man das Menü kreisförmig ein und Sie müssen nur in die richtige, ungefähre Richtung gehen und dann geht entsprechend dort das, das wird dann hervorgehoben, ist noch nicht ausgewählt, dann kann man halt bei Halo Wars die entsprechende Einheit auswählen oder Befehle geben. Gesundheit. Schieberegler kennen Sie auch. Schieberegler sind solche Möglichkeiten, Werte einzustellen, üblicherweise kontinuierlich, also irgendwas zwischen 0 und 1 oder 0 und 1000. Sie sehen das hier auch nochmal in The Sims, Schieberegler hier tatsächlich so ein bisschen ungewöhnlich verwendet, weil Sie hier die Kantenglättung können Sie wahrscheinlich von einfach, mittel und hoch einstellen. Sie haben eigentlich nur drei Auswahlmöglichkeiten, aber der Regler suggeriert, das könnte man fein einstellen. Und auch die sehr detaillierten Grundstücke, wahrscheinlich von 4 bis 16, können Sie das einstellen. Also ich weiß es jetzt nicht, wie viele Zwischenstufen das hat, aber eigentlich müsste man dann so kleine Markierungen anbringen, um zu sagen, du kannst halt nur eine bestimmte Anzahl von Werten auswählen und nicht beliebig fein das einstellen. Es soll aber vermutlich genau den Eindruck vermitteln, dass Sie die Kantenglättung nämlich beliebig einstellen können, damit Sie als Benutzer das Gefühl haben, boah, das Spiel ist genau individuell auf meine Bedürfnisse einzustellen, auch wenn es technisch gar nicht funktioniert. Wir sehen dann auch oben noch so ein paar Auswahllisten. Einen Button haben wir und Checkboxen und oben dann noch die Reiter, zu denen ich gleich komme. Fortschrittsbalken kennen Sie von allen möglichen Anwendungen, so wie lange dauert der Download oder der Upload, wie lange dauert es, bis das Bild rausgerechnet ist oder die Lightmap erstellt. Hier sehen Sie verschiedene Varianten. Es gibt jede Menge Formen von Fortschrittsbalken und es gehört ja inzwischen zu vielen Spielen dazu, aber auch so bei Facebook, wie viele Likes haben Sie und wie viele Likes brauchen Sie, bis Sie irgendwie die nächste Stufe erreichen. Nee, bei WordPress gibt es das, wo Sie dann einstellen können, wie viele Kommentare und wie viele Posts haben Sie gemacht und damit Sie heute Ihr Soll erfüllen. Also man kann alles Mögliche gamifizieren und Gamification läuft in der Regel über Fortschrittsbalken. Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Leistung? Und dann kriegen Sie halt einen Fortschritt. Und wenn Sie 100% haben, dann können Sie sich irgendwas gönnen. Und das ist eines der Elemente, die aus Spielen vielleicht das bekannteste sind, aus diesen Spiel-GUIs. Der Vorteil bei Fortschrittsbalken ist in der Regel, sie gehen nicht mehr rückwärts. Also es geht immer nur voran, es kann manchmal ein bisschen dauern, aber es füllt sich. Und es wäre sehr überraschend, wenn man von 29% dann wieder auf 15% zurückginge. Das wird als Schikane erlebt. Insofern ist es fast besser, wenn Sie einfach willkürlich irgendwelche Zahlen erhöhen, als dass sie dem Benutzer sagen, es geht auch wieder zurück. Also ich gehe das relativ rasch durch. Ich gehe davon aus, dass Sie das kennen, im Zweifel noch nicht das Wort dafür gehört haben oder noch nie darüber nachgedacht haben, wie man das nennen kann. Aber das ist jetzt kein ungewöhnliches Konzept ist, was Sie noch nie gesehen haben. Tooltips kennen Sie aus Webanwendungen, wenn man über irgendein Bild geht oder einen bestimmten Bereich, dann gibt es ein Zusatzfenster, was sich öffnet mit Informationen, manchmal nützlich, manchmal Werbung. Auch das gibt es in Spielen, gerade in Rollenspielen häufig, wenn Sie mehr Informationen über einen Gegner haben wollen oder einen Verbündeten oder sich selber, dass Sie halt alle Informationen nicht auf einmal sichtbar sind, weil sonst zu viel auf dem Bildschirm los wäre, sondern es halt so Kontextbereiche gibt, wenn Sie dort mit der Maus hinzielen, dann gehen entsprechende Zusatzinfos auf. Das nennt man Tool-Tipp. Ursprünglich hat sich das entwickelt aus diesen Tools, also den Werkzeugen, und dann gehen Sie drüber und dann sagt Ihnen, hiermit kann man ausschneiden, damit kann man füllen. Also ein Tipp, wie man das Werkzeug benutzt, und das hat sich dann durchgesetzt in ganz anderen Kontexten. Ebenfalls in umfangreichen Optionsmenüs verbreitet sind die Registerkarten. Hier sehen Sie es aus Oblivion. Registerkarten ordnen mehrere Menüs logisch nebeneinander. Kennt man auch aus, naja, aus der klassischen analogen Bürowelt, wo Sie halt solche Aktenordner, Aktenschränke haben, wenn Sie die aufziehen, haben Sie solche Register, die Sie rausziehen können, und die sind halt so stufenförmig angeordnet, sodass man alle auf einmal sehen kann, aber immer nur das auswählt, was man braucht. Wichtig ist hier, dass man natürlich nicht nur die Register sieht unten, sondern auch weiß, welches ausgewählt ist. Üblicherweise geht das dann in das Menü über. Also hier haben wir die Kartenansicht und man sieht sofort, dass die auch ausgewählt ist. Es hat rote Pfeile, die da hinweisen. Es gibt keinen oberen Rand, sondern man ist direkt auf der Kartenansicht. Apropos Karte, verbreitet haben sich in Open World Action Adventures die Minimaps. Also kleine Karten, die immer eingeblendet werden, die man auch mal ausblenden kann, aber die einem so die unmittelbare Umgebung zeigen einerseits. Und am Rand, so diese Icons, sind Missionsziele oder interessante Punkte. Also hier gibt es dann, hier ist Ihr Haus oder hier ist das Questziel oder hier gibt es Ressourcen, die Sie brauchen. Inklusive der Route, also wie so ein GPS, das Sie zu Ihrem aktuell ausgewählten Punkt führt. Das gibt es in Action-Adventures und in Rollenspielen. Es ist die Regel, dass man das einblenden kann und hilft dem Spieler, sich in dieser Welt zu orientieren, damit er eben sich nicht in solchen Open-World-Umgebungen beliebig verlaufen kann oder immer in das Hauptmenü wechseln muss, in das Kartenmenü, was ihn ja natürlich aus der Welt rauszieht. So, dann gibt es noch Icons in großen Mengen. Hier aus World of Warcraft, was ja bekannt ist für seine Icons für alles, gibt es ein Icon, also für jede Aktion, für jedes Ding, was Sie finden, gibt es ein buntes Icon, die sich dann in Ihren Inventories sortieren lässt. Auch da gilt, was bei den Toolbars gesagt wurde, wenn Sie das Spiel verstehen wollen, müssen Sie natürlich ungefähr eine Ahnung haben, was diese Icons bedeuten. In der Regel gibt es dann Tooltips, wenn Sie drüber fahren, in denen gezeigt wird, was hat das für Statistiken, also welche, wie teuer können Sie es verkaufen, was macht es, wenn Sie es benutzen, sodass Sie dann im Laufe der Zeit einfach lernen, wenn Sie da drüber fahren, was jetzt welche Auswirkungen hat. Auch zu den, so als letztes, also ich bin jetzt glaube ich nicht alles durch, aber das Wesentliche schon, Merkmal von Rollenspielen sind Pop-up-Fenster, die Sie ein- und ausblenden können, häufig indem Sie auf irgendein Icon klicken, dann geht so ein Fenster auf, in dem Ihr Inventory gezeigt wird, Ihr aktuelles Quest-Tagebuch, Ihre Zustände, Gesundheitszustände oder die Minimap wird ein- und ausgeblendet. Das kennt man auch aus Web-Anwendungen, die ja sich durch Pop-up-Fenster auszeichnen. Also das ist im Prinzip die elementarste Ebene, um GUIs zu beschreiben, ist erstmal, aus welchen Einzelteilen setzt sie sich zusammen. Das ist dann wichtig, wenn man es bewerten will. Ist das überhaupt noch funktional benutzbar oder ist dieses GUI, wie in dem Fall fängt es ja schon an, ist ja bei Rollenspielen nicht selten der Fall, dass es dann so viele GUI-Fenster gibt, dass man sich überhaupt nicht mehr zurechtfindet oder die Welt auch nicht mehr sieht. Und das ist dann schon ein Problem. Es wird aber vor allem relevant, wenn Sie so die Usability eines Spiels bewerten wollen, sind die Widgets richtig gesetzt, richtig eingesetzt, intuitiv bedienbar, weiß ich immer, was ich zu tun habe, weiß ich, wie ich da hinkomme, wie ich wieder wegkomme, damit man beurteilen kann, ob das die GUI halt dem Spiel im Weg steht oder nicht. Jetzt aus spielästhetischer Sicht ist eher die Frage, welche Funktion haben die GUIs im Spiel, also in diesen Spieldimensionen, die wir hatten. Also zum einen die Technik. Da geht es eher um die Frage der Plattform und der Interfaces. Da verweise ich auf den historischen Teil. Wir haben selten über GUIs gesprochen, aber wir haben ja über den Xerox PARC geredet und wie die GUIs in die Welt kamen und wie es dann zu Windows und der Macintosh-Oberfläche kam etc. Das sind ja vielfach auch technische Dinge. Also so eine grafische Oberfläche braucht Bildschirmspeicher. Sie müssen ja Grafik anzeigen können. Dafür ist das vielleicht nicht uninteressant, dass man sich fragen kann, was für technische Voraussetzungen brauche ich, um überhaupt diese GUI zu haben. Vielleicht als Ausblick, wir erwarten ja alle die Sprachinterfaces. Es ist dann plötzlich keine GUI mehr, sondern eine UI, ein User Interface. Das geht aber nicht, weil wir technisch noch nicht so weit sind, dass wir spracherkennende Computer haben, also die so zuverlässig Sprache erkennen, dass man auf Maus und Tastatur verzichtet. Oder ein anderes Beispiel wäre Virtual und Augmented Reality, da stehen wir ja davor. Nur die Frage, wie kann ich grafische Oberflächen in Virtual Reality Umgebungen erzeugen, die stellt sich anders als bei Maus und Tastatur oder auch bei Handys. Nicht? Da haben wir auch andere Oberflächen. Es ist eine Frage des Dispositivs, in dem Sie Ihre grafische Benutzeroberfläche einbauen wollen. Und solche Fragen kann man sich dann stellen, aber ich verweise da auf den historischen Teil. Bei der Audiovision, insbesondere Grafik, Filmästhetik, Sound, stellt man sich die Frage, wie ist die gestaltet, die GUI, sowohl visuell als auch akustisch. Narrative Einbettung, welche Rolle spielt sie in der Erzählung? Insbesondere ist sie Teil der Spielwelt, also können die Spielfiguren diese Oberfläche auch sehen oder nicht? Wird gleich klarer, ich komme dazu. Luditiv kann man sich fragen, inwiefern sie mit den Spielregeln zusammenhängen, also KI, Physik und Ökonomie, was beeinflusst diese Oberfläche, also dieses grafische Interface? Und performativ, wie kann ich es eigentlich bedienen? Muss ich die Maus bewegen? Kann ich es mit dem Controller machen oder muss ich mit dem Controller machen? Reicht es, wenn ich hingucke? Also solche Fragen, was eigentlich der Spieler, die Spielerin machen muss, damit die GUI funktioniert. So, und das sehen Sie, sind so Fragen, die stellt man sich bei den komplexeren Spielelementen oder Spielsystemen. Das sind auch die im nächsten Jahr für Sie relevanter werden in den Game Studies. Also wenn wir weggehen von der reinen Beschreibung des Spiels, zu der Frage der Medienästhetik und der Wirkung. Und das nenne ich jetzt mal multidimensionale Analyse. Also eine GUI können Sie nicht einfach als, ja, das ist auf dem Bild, ist halt heißt ja Graphical User Interface, lässt sich grafisch erklären. Nein, Sie brauchen verschiedene Analysedimensionen. Genauso solche Begriffe wie Immersion, Körper der Spieler. Links sehen Sie mal so die Körper der Spielfiguren in Black Desert, also so einem sehr komplexen Character Creation Tool, Levelgestaltung, wie ist der Level aufgebaut, Level Design oder Raum und Zeit des Spiels. Das sind alles, also das hat jetzt mit GUIs gar nichts zu tun, das sind aber alles Beispiele für Spielphänomene, die man nicht einfach deskriptiv erschlagen kann, sondern da muss man sich anders mit beschäftigen, wie bei Filmen ja auch oder bei Büchern oder bei Hörspielen. Die Frage, wie eigentlich mit Raum und Zeit umgegangen wird. Das habe ich ja mehrfach erwähnt, machen wir in diesem Semester gar nicht, also nicht in der Vorlesung. Sie brauchen ja erstmal das Grundvokabular, aber es soll dazu hinführen, dass Sie das Vokabular kombinieren, um solche Phänomene zu beschreiben, die eher in die Medialität reingehen. Also die Frage, wie man halt das Gefühl der räumlichen Präsenz erzeugt durch Computerspiele, ist viel medienwissenschaftlicher als die Frage, mit welchen Shader-Technologien das Bild ausgegeben wird. Aber man muss das wissen, damit man sowas wie, das ist fotorealistisch, anständig beschreiben kann. Also noch ein anderes Beispiel, eher wieder zu den GUIs zurückkommen, Raum und Spiel. Bei Raum haben wir ja in der grafischen Darstellung gefragt, wie viele Dimensionen hat das Spiel? 2 oder 3 oder 2,5, wenn man sowas wie eine dritte Dimension angedeutet hat. Wie ist der Aufbau? Ist es Tiled oder Continuous Environment? Welche Projektionen gibt es? Ist es perspektivisch? Ist es isometrisch oder axiometrisch? Also welche Darstellung habe ich eigentlich? Und bei Audio, wie ist der Audio Point of View? Wie wird eigentlich der Raum akustisch dem Spieler klargemacht? Narrativ erschließt sich Raum über die Frage des Settings. Wo spielt das Spiel? Jetzt hier wie in Assassin's Creed. Das hat ja, ist ja unabhängig davon, das kann ich auch textuell machen, dann hinterher audiovisuell ausgeben. Aber das Setting ist natürlich eine Form der Raumkonstruktion, dass man sagt, wenn ich sage, das spielt halt in Florenz oder in Neapel oder halt irgendwie in Norditalien zur Renaissancezeit, dann ruft das ja im Spieler schon gewisse Assoziationen wach, die ich dann gar nicht mehr liefern muss, dass ich so einen zeitlichen und räumlichen Kontext habe. Luditiv erschließt sich Raum über die Bewegung. Ich kann den Raum zeichnen, toll, perspektivisch in den Hintergrund legen, aber dem Spieler dann eigentlich nur von links nach rechts bewegen lassen. Da merkt man gleich, aha, es ist nur ein Hintergrundbild. In Assassin's Creed erwarte ich, dass ich, was ich im Raum sehe, auch erreichen kann, zumindest mich vor dieses Haus davor stellen, aber häufig auch hochklettern. Also Raum wird ja erst erfahrbar durch Bewegung und auch vom Bild unterscheidbar. Und sei es die Bewegung der Kamera. Denken Sie an sowas wie Resident Evil, da konnten Sie die Kamera nicht bewegen. Das waren ja gemalte Hintergründe, in denen ich so Pseudo-3D rumlaufen kann, faktisch aber doch nur 2D. Und man merkt es auch irgendwann, dass die Kamera nicht steuerbar ist, sodass sich ein ganz anderes Gefühl für diesen Raum einstellt, den ich nicht beherrsche. In Assassin's Creed geht es um die Beherrschung des Raums. Und wenn Sie so eine Stadt durchhaben, dann wissen Sie auch, ich war überall, ich komme überall hin. Ich habe alles gesehen, was es zu sehen gab, und dann können Sie zum nächsten Raum weitergehen. So, und performativ ist der Raum die Umgebung des Spiels. Wird es im H2 gezeigt, bei Ihnen im Wohnzimmer, auf dem Festival, bei Freunden, im Keller? Die Umgebung ist ja auch nicht unerheblich. Das können so simple Dinge sein wie, gibt es zu viel Streulicht, dass ich nicht mehr richtig hingucken kann? Wie immersiv ist es? Wird es abgedunkelt? Also all solche Fragen, die sich gar nicht so direkt auf die Spielwelt beziehen und das Spiel, sondern auf den Ort, in dem das Spiel rezipiert wird. Und das gehört auch dazu, zu einer Beschreibung des Raums und des Spiels. Genau wie beim Körper, da guckt man sich natürlich die Figuren an, aber man guckt sich auch die Spieler an. Hat mir ja letzte Woche so einiges dazu gesehen. Wer spielt eigentlich und was braucht man für körperliche Voraussetzungen, um das Spiel zu bewältigen? Ja, zwei Daumen und ein Controller werden Sie sagen, aber denken Sie an Just Dance oder so. Also es gibt einfach viele Menschen, die dieses Spiel überhaupt nicht spielen können. Oder Rockband oder so, da brauchen Sie ganz andere körperliche Dispositionen. Und bei Raum ist es ganz ähnlich. Manche Spiele brauchen Raum. Also sie brauchen einfach eine große Fläche. Multiplayer-Spiele. Johann Sebastian Joust ist so ein Spiel, da brauchen Sie einfach das Atrium hier, damit Sie es überhaupt sinnvoll spielen können. Das können Sie nicht im Wohnzimmer machen. Und solche Fragen kann man sich stellen und führen dann dazu, dass sowas wie Raum ein ganz komplexes Phänomen ist in Spielen und eben nicht eine Dimension wie die anderen, sondern sich aus diesen anderen Dimensionen zusammensetzt. Und eben dies gilt auch für GUIs, für Graphical User Interfaces. Die haben auch ihre technische Frage, nämlich was ist das System, auf dem die stattfinden? Es gibt Systeminterfaces. Bevor es zum Spiel geht, müssen Sie erstmal sich durch das Interface Ihres Systems durcharbeiten. Was wird das sein, werden Sie fragen. Na, zum Beispiel sowas wie auf dem C64. Wenn ich Ihnen C64 oder einen Emulator einschalte, Sie wüssten überhaupt nicht, was Sie tun müssen, um ein Spiel zu starten. Sie müssen es erstmal laden, aber das müssen Sie eintippen. Load Asterix, 8 heißt lade die Datei mit Namen Asterix von der Diskette. Dann gibt es noch einen Poke, also da wird noch irgendwas, hier ist wahrscheinlich ein Cheatcode, der da eingegeben wird. An die Stelle 36726 schreibe den Wert 0 und dann Run. Also dann wird das Spiel ausgeführt. So, und dann erst können Sie mit Ihrem Joystick arbeiten. Die Graphical User Interfaces, wie gesagt, kommen aus den 70ern, aber diese Homecomputer aus den 80ern konnten das gar nicht darstellen. Sie sind eher sowas gewohnt, dass es dezidierte, also Sie schalten das Gerät ein, also Sie starten Steam und dann gibt es ein dezidiertes Interface, in dem Sie Ihr Spiel auswählen können. Aber auch das gehört schon zum Spielerlebnis dazu. Wenn Sie hier scheitern an der Stelle, dann ist das schon gelaufen für Sie, die Rezeption. Dann müssen Sie irgendwo nachlesen oder sagen, ich habe es nicht zum Starten bekommen. Das gilt aber auch für solche, die sind ja auch nicht intuitiv unmittelbar verständlich, was man jetzt wie auswählen, von welcher Karre zur nächsten springt, da muss man sich auch erstmal einfinden. So, der nächste Schritt ist die audiovisuelle Einbettung. Ich mache jetzt mal kurz das sind so ein halbes Dutzend Begriffe, na eher so 10 Begriffe gehen wir durch und dann gucken wir uns jede Menge Beispiele an, wie man GUIs beschreiben kann. Also, wir können uns bei audiovisueller Einbettung fragen, ist es als Teil der Spielwelt oder außerhalb der Spielwelt? Bei Unity gibt es die Möglichkeit, über diese GUI-Interfaces, die GUI-API halt zu sagen, okay, mach mir hier eine Textbox und mal mir ein Menü und solche Dinge. Das ist nicht Teil der Spielwelt. Also nicht nur narrativ, sondern auch grafisch nicht. Es gibt alle möglichen Kombinationen, das zeige ich Ihnen dann noch, wo eine GUI als Teil der Spielwelt gerendert wird, aber dennoch nicht Teil der Geschichte ist. Aber wie gesagt, es geht erstmal darum, wer ist verantwortlich dafür, dass die GUI überhaupt gezeichnet wird. Und es gibt die Variante intravisuell oder extravisuell. Narrativ, das kennen Sie am ehesten, ich meine, wir haben ja darüber gesprochen sofort, von der Musik, oder bezieht sich das auf die intravisuelle?
Ja,
ja, dann sofort. Das ist intravisuell, aber häufig extradiegetisch. Also sozusagen die Figuren sehen jetzt nicht diesen leuchtenden lila Kasten oder dass da ein Pfeil drauf zeigt, aber der Pfeil wird in der Game Engine gerendert. Und das muss man dann unterscheiden, eben zu sagen, okay, es ist Teil der Spielwelt gerechnet, aber nicht Teil der Spielgeschichte. Es gibt auch Spiele so wie Metal Gear Solid, die damit spielen, also mit diesem Umstand, dass die Figur das jetzt eigentlich nicht sieht, sie aber schon, das durchbricht so die vierte Wand. Ich habe aber gleich Beispiele, ich weiß, kann sogar sein auch von Splinter Cell, aber von ähnlichen, da können wir uns das mal anschauen. Narrative Einbettung ist, kennt man aus der Musik, Filmmusik ist intra- oder extradiegetisch, also intradiegetische Filmmusik ist solche, die auch in der Geschichte zu hören ist. Da ist eine Band, die gefilmt wird und die macht gerade die Musik. Und extradiegetisch heißt, es gibt ein Orchester, was halt den Soundtrack liefert, aber die Figuren hören jetzt nicht das Geigenwimmern oder die dramatischen Percussions. Das kann man bei Spielen auch machen, nämlich die Frage, ist Teil der Narration oder nicht? Und dann gibt es noch die Metadiegese als bezieht sich auf die Narration, ist aber nicht wirklich Teil davon. Also das sind so Dinge, die ganz klar sich auf den Fortgang der Spielgeschichte beziehen, aber die Figuren, die Frage ist immer, kann die Spielfigur das so sehen? Das wäre die Frage. Wenn Sie das beantworten, ja, das sieht die jetzt auch so. Der Füllstand der Munition bei Halo, die Munition auf den Waffen, die wird auf die Waffen gerendert. Das ist intravisuell, aber auch intradiegetisch, weil die Figur, mit der sie da durch die Welt laufen, die sieht auch, wie viel Munition sie noch hat. Damit ist es Teil der Narration. Wenn aber die Munition extravisuell gezeigt wird, dann bezieht sie sich darauf, ist aber nicht wirklich Teil dieser Narration. So, dann gibt es eine ludische Einbettung. Bezieht sich die GUI auf das Spiel oder nicht? So sagen wir mal, der Helligkeitsregler Ihres Bildschirms ist extraludisch. Oder also ganz viele so die Optionsmenüs, mit denen Sie Ihr System konfigurieren können. Das hat nicht wirklich als Teil, ist nicht wirklich ein Teil des Spiels. Und intraludisch, da bezieht sich wirklich auf das Spiel, dass Sie halt sagen, okay, ich verwalte mein Inventar oder ich stelle irgendwie die Munition um für meine Waffe und so. Das sind alles intraludische Einbettungen. So, und performativ ist die Frage, wird es wie ein Objekt der Spielwelt behandelt oder nicht wie ein Objekt der Spielwelt? Wenn Sie im Spielwelt keine Checkboxen und keine Regler haben und keine Textfelder, nirgendwo, dann müssen Sie für die Bedienung des GUIs andere Aktionen ausführen als für die Dinge, die Sie sonst in der Welt haben. Und das ist immer so eine Frage der räumlichen Präsenz. Gerade bei Virtual Reality ist das jetzt so eines der Hauptmerkmale. Mach deine GUI so, dass der User eben nicht aus der Welt rausgerissen wird, weil VR so hoch immersiv ist und so eine räumliche Präsenz und Präsenzerleben fördert, dass wenn Sie dann plötzlich sagen, du musst sie auf den Knopf drücken, sie aber nicht mit der Hand drücken müssen, sondern vielleicht am besten noch auf die Maus kurz übergehen und damit dann arbeiten, dann funktioniert das nicht. Warum brauche ich Knöpfe in VR? Kann ich es nicht irgendwie anders regeln? So, und das ist so die Frage der Performativität. Was muss ich als Spieler, nicht als Spielfigur, als Spieler machen, um die GUI bedienen zu können? Jetzt schauen wir uns mal ein paar Beispiele an. Also hier hätten wir Head-Up-Displays, das sind so die bekanntesten GUI-Formen, HUD genannt, als sogenannte In-Game-Displays. Man sieht sofort, es ist nicht visuell, also es wird nicht als Teil der Game Engine, als Teil der Spielwelt gerendert, sondern es ist extra visuell. Es bezieht sich direkt auf die Spielwelt, also auch auf die Narration. Man kann auch davon ausgehen, den Figuren liegen diese Informationen vor. Also sie wissen, wie viel Munition sie haben, im Zweifel auch, wie gut ihre Rüstung ist oder wie ihr Gesundheitszustand ist. Vielleicht sogar auch, haben sie sowas wie ein Radar, das weiß man nicht. Oder ob das jetzt nur dem Spieler hält. Also es ist nicht so, die HUD als Ganzes ist intra- oder extra- oder metadiegetisch, sondern jedes einzelne Element. Es kann durchaus sein, dass es so ein Ding gibt, Speichern oder so. Der Speicherzustand wird dann da auch eingeblendet und keiner der Figuren weiß, dass irgend sowas wie Speichern existiert. Oder der Batteriezustand ihrer Controller oder sowas. Das kann ich alles in die HUD legen, wird ja auch regelmäßig gemacht. Und insofern muss man gucken, was gehört wohin. Aber eine HUD ist das Einfachste, weil man die wichtigsten Informationen, also ohne die Texte jetzt, unmittelbar zugänglich hat. Aber die Frage bleibt, wie sieht das eigentlich die Figur? In Metroid gibt es so diese Anfangsszene, wo sie, oder auch in Doom, wo sie in so einen Helm einsteigen, und auch in Half-Life gibt es das. Und erst wenn sie den Helm tragen, dann flackern so die HUD-Anzeigen auf. Und damit will man klar machen, jetzt sieht es auch die Spielfigur, also es ist voll immersiv, du siehst nicht mehr als die Figur selber auch. Und manche geben sich diese Mühe und manche sagen, ist doch egal, also der braucht Infos und dann soll er sie halt kriegen. Also da kann man sich solche Fragen stellen. Hier sehen Sie das Schaden, die Schadensanzeige in Killzone. Das ist netterweise nicht Teil der Spielwelt. Es wird einfach nur so eine Grafik drüber gelegt. Aber es wird dargestellt, dass ja das Blut, was Ihnen hier gerade über die Augen läuft, weil Sie schwer verwundet sind und jetzt bitte mal in Deckung gehen sollen. Also es ist schon intranarrativ oder intradiegetisch dargestellt. Performativ ist nichts zu machen und es ist natürlich, bezieht sich auf einen Wert, der spielrelevant ist, ihr Gesundheitszustand, also wäre es intraludisch. Aber es ist nervig, sodass man inzwischen auch wieder davon absieht, und was man vielleicht macht, ist, man färbt den Bildschirm rot oder auch beliebt, man entsättigt die Farben, um klar zu machen, also deine Vision, dein Blick wird jetzt allmählich getrübt, und dann werden auch noch die Sounds zurückgenommen und gefiltert, sodass es irgendwie alles ein bisschen gedämpfter klingt. Aber jetzt noch so ein grafisches Overlay über das Bild zu legen, ist in der Regel jetzt nicht mehr aktueller Stand der GUIs. Hier sehen Sie sowas Ähnliches, was Sie eben angesprochen haben in Left 4 Dead. Also hier sieht man die Position und auch Gestik der Mitspieler. Left 4 Dead ist ja so ein Multi, so ein, wo Sie dann halt zu viert durch die Zombie-Apokalypse sich schießen. So, und da ist es nicht uninteressant zu wissen, wer gerade welchen Raum bewacht. Das ist intravisuell. Also man nimmt einen speziellen Shader, der sogar durch die Wände geht und nur die Umrisse der Mitspieler zeigt, sofern sie sie nicht direkt sehen können. Das ist halt so die Frage. Es ist wahrscheinlich nicht intradiegetisch, weil keiner der Spieler aus irgendeiner Narration heraus solche Röntgenblicke hat. Das ist anders, sagen wir mal, bei Batman oder bei The Last of Us, wo Sie, bei The Last of Us können Sie ja hören, da haben die so einen speziellen Supersonar und können dann hören, wo die Gegner sind. Und bei Batman, der hat halt dann so eine tolle Brille, wo er durch die Wände gucken kann. Also da wird es diegetisch erklärt. Bei Left 4 Dead wird es nicht diegetisch erklärt. Insofern muss man tatsächlich auf die Diegese gucken. Man kann nicht entscheiden, okay, diese Form von Menü ist immer extra diegetisch oder metadiegetisch. Ist es nicht, man muss sich halt die Erzählung anschauen. Gibt es eine Begründung? Batman wurde von einer radioaktiven Spinne gebissen. Nein, aber Batman hat halt diese technischen Gadgets und Spider-Man hat seine Spinnensinne. Joel in Last of Us kann halt besonders gut hören. Erklärt zwar nicht, wieso er die Position 2 Stockwerke drüber hört, aber gut. Man hat sich zumindest bemüht, eine Erklärung zu liefern. In Left 4 Dead, soweit ich weiß, gibt es keine Erklärung. So, und ludisch, na klar, bezieht sich auf spielrelevante Parameter, die Position von Mitspielern, und performativ, auch hier muss ich nichts machen, also ich muss nur gucken. Es ist verwirrend, wenn man es zum ersten Mal sieht, wenn man denkt, gibt es irgendwie einen Fehler im Spiel, also was will mir das sagen, aber wenn man es dann verstanden hat, um was es da geht, ist es sehr hilfreich. Hier ist ein nettes Menü von Fruit Ninja, was. Also Fruit Ninja ist ja so ein iOS-Spiel oder so ein Touch-Spiel, wo Sie mit den Fingern Obst zerschneiden müssen. Es ist sehr schön gepolished, also Sie haben ein sehr befriedigendes audiovisuelles Erlebnis, wenn Sie da Obst zerschnibbeln. Aber das ist ja nur auf der rechten Seite. Auf der linken Seite sehen Sie das Menü, und das Menü funktioniert genauso wie das Spiel. Also um einen Menüpunkt auszuwählen, müssen Sie das so zerschneiden. Also das wäre sowas, was man intraperformativ nennen kann. Wenn Sie das Menü bedienen können, können Sie auch das Spiel spielen. Insofern ist es ganz clever, dass Ihnen alles, was Sie lernen müssen über das Spiel, lernen Sie schon, indem Sie das Menü bedienen. Das ist viel besser als so ein Tutorial. Hey, geh da mal mit dem Finger und geh da rüber. Also wenn Sie am Menü scheitern, dann scheitern Sie an dem Spiel und umgekehrt. Insofern wäre das ein Beispiel für, also von Narration will ich hier gar nicht reden. Es ist extra ludisch häufig, also so Dinge wie ins Dojo, da können Sie dann Items kaufen. Es bezieht sich gar nicht so sehr auf das Spiel, außer vielleicht New Game, aber es ist auch da noch nicht im Spiel drin. Es ist intravisuell, weil es genauso gezeichnet wird wie die anderen Dinge. Narration hat es keine, aber es wäre extra diegetisch, weil sie hier ja noch kein Obst zerschneiden. Aber interperformativ ist gar nicht so häufig, dass sie Menüs haben, die interperformativ sind. Aber in dem Fall fand ich es sehr gelungen. Wo sie es noch finden, ist bei Little Big Planet, wo sie am Anfang des Spiels, um den Level auszuwählen, müssen sie mit ihrer Figur auf einen PlayStation-Controller springen und den dann auch noch bedienen. Und es ist, also es, auch da gilt, um das Spiel zu spielen, müssen sie das Menü können, bedienen können und danach erklärt sich der Rest von selber. Hier ein schönes Beispiel für eine Mischung aus intra- und extradiegetischen Menüs. GUIs, sie haben einerseits die HUD, also bei Bioshock ist das hier, da haben sie ihr Leben und ihre Zauberkräfte, ihre Plasmide, die sie da benutzen können. Die aktuell ausgewählte Plasmid, was sie einsetzen können, also Electro Ball 3. Sie haben Tooltips, in denen sie hier What is this und Pick up, also da gibt es so ein paar. Wenn sie über dieses Objekt, die blinken auch, die sind dann intravisuell, sind die markiert, sodass sie, wenn sie da drüber gehen, sehen sie zum Teil, was man damit machen soll. Aber sie haben eben die Vita Chamber und die Vita Chamber ist ihr Checkpoint, also ist ihr Speicherpunkt. Wenn sie in die Nähe einer Vita Chamber gehen, dann wird das ihr Checkpoint und wenn sie sterben, intradiegetisch, werden sie dort wieder zum Leben erweckt. Magie, wie es auch klappt, Technik. Aber es ist der Versuch zu sagen, okay, es gibt kein Speichern-Menü, wo du dann auf die Optionstaste gehst oder schnell speichern oder so, sondern es gibt diese Checkpoints, die aber die Spielfigur auch sieht. Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, wo sie der Checkpoint ist einfach der letzte, die letzte Türschwelle, die sie überschritten haben. Hier gibt es eine narrative, eine diegetische Erklärung dafür, dass sie plötzlich wieder ins Spiel kommen. Insofern haben sie hier so eine Mischung aus beidem und es ist nicht nur, die HUD, die sie hier als GUI haben, sondern sie sehen auch an der Stelle praktisch als Interface-Angebot, hier ist ein Speicherpunkt. Das ist von Horizon Zero Dawn, das hatte ich bei der KI-Vorlesung mal erwähnt. Sie sehen hier auf dem Boden den Pfad, den die KI langläuft. Also das sind diese kleinen leuchtenden Pfeile, wie so eine Racing Line, aber jeder dieser Roboter hat so seine Patrouille, die er normalerweise langläuft, solange er nicht in einen anderen Zustand versetzt wird. Aber, also das ist, wie Sie sehen, intravisuell gezeichnet. Sie haben eine HUD, die ist nicht intravisuell, sondern extravisuell gezeichnet, weil sie eben so einen halbtransparenten lila Oberfläche ist. Und dann gibt es noch dieses Gitternetz, was wiederum der narrativen Einbettung dient. Aber das Ganze ist intradiegetisch. Warum? Weil sie so einen Teil findet, ganz am Anfang des Spiels, dass es ihr ermöglicht, nur für sie sichtbar diese ganzen Informationen einzublenden. Also sie sieht die HUD selber auch vor dem eigenen Auge und sie sieht auch diese Racing Line. Da gibt es eine extra Cutscene, in der das beschrieben wird, wie du kannst das sehen, unglaublich. Und so. Also das wird genau beschrieben, dass sie solche Fähigkeiten bekommt, die technisch erklärt sind, sodass sie hier eine intradiegetische HUD haben, netterweise ohne, dass sie einen Helm tragen muss. Das ist ja immer so das Problem, so immer das Trade-off. Normalerweise heißt HUD, jemand trägt einen Helm, in den das eingeblendet wird, so Iron Man-mäßig. Hier ist es nicht der Fall. Eine andere GUI wäre StarCraft. Jetzt sind Sie vielleicht mal da, wir wechseln mal. Wie sieht es denn aus? Ist es intravisuell oder nicht? Was würden Sie sagen? Also was Sie haben, sind im Briefing Room, bevor das Spiel tatsächlich losgeht, sehen Sie wie so eine Videokonferenz die einzelnen Akteure, die jetzt in dieser Mission eine Rolle spielen und jeder, der spricht, wird dann auch noch in dieses Textfeld gezeigt, was gerade irgendwie gesagt wird. Und unten haben Sie dann die Ziele, die Sie in dieser Mission erfüllen müssen. Ist es intravisuell oder nicht? Was würden Sie sagen? Solche Begriffe üben sich ja durch die Anwendung und nicht so sehr durch das Zuhören. Und ich denke, ich habe jetzt mal für jedes Beispiel habe ich Ihnen jetzt mal ein Menü gezeigt. Was würden Sie ja sagen? Jetzt müssten Sie wissen, wie StarCraft funktioniert. Die StarCraft-Welt ist ja so ein Echtzeit-Strategiespiel. Das ist hier was völlig anderes. Also Sie sehen im Hintergrund so eine 3D-Welt, aber es ist überhaupt kein Raum. Der wird zwar gezeigt, der Briefing Room, wo auch diese Computer sind, wie man sich in den 90ern Videokonferenzen der Zukunft vorgestellt hat, mit Röhrenmonitoren, schwarzer Hintergrund, grüne Schrift. Aber ist es Teil der Spielwelt? Ist es nicht, weil Sie hier außerhalb der Spielwelt sind? Es ist im Grunde genommen ein Bildhintergrund und davor habe ich vier solche Anzeigen mit so bewegten Gesichtern, mit Scanlinien von Röhrenfernsehern, das ist echt allerliebst, so, was so Retrofuturismus angeht. Aber es ist extra visuell. Sie brauchen ein extra Level, den Sie bauen müssen, damit es eben außerhalb der Spielwelt angezeigt wird. Ist es intra- oder extra- oder metadiegetisch? Intra, weil die im Grunde genommen, die Fernseher im Hintergrund sollen es zeigen, das sieht man gerade. Wir sind in einer Videokonferenz. Ist es intra- oder extraludisch? Bezieht es sich auf Spielfunktionen oder bezieht es sich auf Dinge, die außerhalb des Spiels liegen? Ja? Auch intra. Es gibt ihnen nämlich Ziele. Ziele sind ein ganz wesentliches Merkmal von Spielen und das ist zwar ein großes, also bla bla bla, solche Briefings können über mehrere Minuten gehen. Sie können die auch überspringen, wichtig ist nur, was unten links steht. Da sind die zwei Dinge, die Sie machen, bring the Psi Emitter to the enemy base, Kerrigan must survive. So, das sind Ihre beiden Ziele und davor wird halt groß erklärt, warum das ein Ziel ist, damit Sie sich in dem Spiel auch narrativ irgendwie aufgehoben fühlen. Narration gibt ja Ihren Handlungen Sinn. Deswegen wird hier viel Wert darauf gelegt, dass Sie jetzt nicht einfach sagen, vernichte alle Gegner und dann hast du gewonnen, sondern nein, es gibt ganz bestimmte Ziele, die Sie erledigen müssen und Kerrigan muss deswegen überleben, damit sie im nächsten Spiel oder im nächsten Level irgendwas machen kann. Gut, dann ist es intra- oder extra-performativ. Wie bedienen Sie das? Wissen Sie nicht, genau. Ist nicht schlimm, wenn Sie es nicht wissen, deswegen müssen Sie die Spiele ja spielen. Also in dem Fall muss man sagen, ist es intra, weil Sie auch hier nur Maus-Klick, also Sie können klicken, das ist genau das, was Sie in dem Spiel machen, beziehungsweise bestimmte Tasten drücken. Also Sie müssen hier keine Regler bedienen, die es dann im Spiel später nicht mehr gibt. Aber es gibt, also an der Ansicht dieses Screenshots wissen Sie überhaupt nicht, wie die Performativität dieses Menüs ist, wenn Sie es nicht mehr gespielt haben. Was auch nicht schlimm ist, aber dann müssen Sie sich, wenn Sie das analysieren wollen, die Informationen natürlich beschaffen. Was haben wir hier? Intra-extravisuell? GTA 2? Gundam Battle Assault 2? Also völlig egal, die Spiele sind beliebig rausgegriffen. Einmal ein Startmenü und einmal ein Pausemenü. Ist das intra- oder extravisuell? Extra, nicht? Also wir haben in beiden Fällen, das eine ist ja noch nicht mehr, wir sind nicht mehr in der Spielwelt drin und das andere ist ja ganz deutlich, man sieht die Spielwelt im Hintergrund, das ist halt so ein Fighting Game und man sieht ziemlich deutlich, davor liegen jetzt solche Menüs. Intra oder extra diegetisch? Extra, bezieht sich überhaupt nicht auf die Spielerzählung. Intra oder extra ludisch? Was würden Sie sagen? Also sowas wie Options und Quit ist sicherlich nicht, bezieht sich nicht auf das Spiel. Das ist so generisch, das finden Sie auch in jedem Spiel. Das ist vielleicht ein guter Hinweis, wenn Sie einen Menüpunkt haben oder ein GUI-Element, wo Sie sagen, das habe ich schon, alle Spiele haben das. Und dann ist es ziemlich sicher extra ludisch. Ja. Die Health-Balken sind auch extra visuell, aber intradiegetisch oder metadiegetisch. Keiner der Spielfiguren sieht so eine Health-Bar, aber jeder weiß, wie es ihm geht. Aber es ist tatsächlich, sieht man hier mehrere GUI-Elemente. Sie haben recht, Sie sehen nämlich das Pause-Menü und im Hintergrund, das ist aber ein bisschen ausgeblendet, sieht man noch GUI-Elemente des Spiels, also wenn es gerade nicht pausiert. Aber extra visuell ist es auch. Die meisten Fortschrittsbalken, bei Dead Space mal abgesehen, sind extra visuell, weil es in dieser Welt auch nicht gerendert wird. Frage?
Wie ist das, wenn UI-Elemente eigentlich eindeutig extra diegetisch sind, aber Spielfiguren Bezug drauf nehmen? Also wenn zum Beispiel ein Charakter sagt, ja, ich gehe zu dem Mann mit dem Fragezeichen über den
Kopf. Genau, das ist ein Fourth Wall Breaking. Also dann haben Sie genau so diesen Widerspruch, dass es intradiegetisch sein soll, aber extra Jawohl, dieses Fragezeichen ist häufig sogar intravisuell, aber im Grunde genommen macht es keinen Sinn. So, dass, es gibt keine Fragezeichen über dem Kopf. Dann muss man davon ausgehen, also es ist ja, wird ja auch genau so wahrgenommen als immersionsbrechend, aber kann man sagen, es ist intravisuell und intranarrativ, weil die Welt weiß offensichtlich, dass diese Fragezeichen in den Köpfen sind, auch wenn es in meinem Verständnis von Fantasy-Welten jetzt da nicht unterkommt. Ja. Naja, intravisuell ist, also warten Sie mal, ich gucke mal, ob ich Ihnen vielleicht mal direkt was zeigen kann. Hier, das ist so das bekannteste Beispiel für intravisuell, das ist jetzt die letzte Folie bei Dead Space. Intradiegetisch. Sie sehen den Fortschrittsbalken, also das nicht Fortschritt, den Gesundheitsbalken, das ist so auf seinem Rücken entlang des Rückgrats gezeichnet. Sie haben alle GUIs, also sind solche Hologramme, die er in der Welt öffnen kann. Sie haben alles innerhalb der Game Engine gerendert. Das, was, weil Sie eben fragen, sind Fortschrittsbalken intra- oder extravisuell? In dem Fall ist es intravisuell und intradiegetisch. Bei dem Kampfspiel ist es einfach so ein Layer über der Spielwelt. Also wenn Sie, wie gesagt, wenn Sie es in Unity gesehen haben, Sie machen kein Unity, glaube ich, gell? Doch? Genau, da können Sie, ich weiß nicht, ob Sie GUIs schon gemacht haben, da kann man halt so ein GUI-Element draufsetzen und das wird dann einfach an einem festen Ort auf dem Bildschirm dargestellt. So, und egal was ich im Hintergrund mache, da drauf bappe ich einfach die GUI, das ist dann extra visuell. Hier bei Dead Space, die mussten sich richtig Mühe geben, das ist ein Objekt wie andere auch, dass die seine Textur ändern kann, anpassen je nach Gesundheitszustand der Spielfigur. Und auch diese Menüs, wenn ich die Kamera bewege, dann drehen die sich entsprechend. Also ich muss die Kamera so ausrichten, dass ich das Menü lesen kann, selbst wenn ich es von der Seite mir anschaue, weiß ich, okay, meine Figur kann das jetzt lesen, aber ich nicht. Und die Informationen, die dort auszuwählen sind, kann der auch auswählen. Also das sind so Möglichkeiten, wie man es intravisuell machen kann, im Vergleich zu den vielen anderen Menüs, die wir hier haben, die einfach wirklich nicht Teil der Spielwelt sind. Ja, weiter. Genau, das Fadenkreuz ist häufig extravisuell, also Fadenkreuz ist auch so ein Teil, der hat. Man muss sich dann überlegen, ist das intra- oder extradiegetisch? Das hängt manchmal davon ab, was für eine Waffe ausgewählt wird. Hat der eine Hat, wo er Fadenkreuze sieht oder nicht? Häufig ist es aber, also Fadenkreuze sind in der Regel extravisuell, sind auch Hat-Elemente, die Sie unterbringen können, damit, weil Sie sagen, okay, ich schieße immer in die Mitte des Bildschirms, den zeige ich dir mal an. Was anderes wäre, wenn der, sagen wir mal, durch eine Kamera guckt und dann gibt es so ein Fadenkreuz, wo man fotografiert, dann ist es plötzlich wieder intradiegetisch und vielleicht sogar auch intravisuell. Die meisten Fadenkreuze sind extravisuell. Ja.
Bei der Space-Projekten gerade auch gesehen, wenn man gewisse Sachen aufheben will oder die interagieren kann, dann kommt dann so Hologramm, also das wäre.
Ah, bei Dead Space, ups, genau, sorry.
Das wäre dann irgendwie intravisuell, aber da steht doch drunten irgendwie Pick up mit dem X, das ist die linke unten Folie in der Wand.
Genau, das ist dann, genau, da sind Sie dann draußen, wo steht Pick up with X?
Ich sehe es.
Und, ah, ja genau, das wäre sowas, wieder, das hilft wieder dem Spieler. Und das obere ist dann wahrscheinlich intradiegetisch, das untere ist dann, tja, entweder extra- oder metadiegetisch, es gibt kein X für den. Genau, das führt dann auch zu diesen Brüchen, die man sich fragen muss, kann ich die nicht auch vermeiden? Kann ich irgendwie dafür sorgen, dass der Spieler damit nicht belästigt wird? Wir haben noch mehr solche Dinge, die dann in der Welt auftauchen. Ich komme da gleich noch hin. Also hier haben Sie ein Beispiel für, jetzt bin ich bei Tower Blocks, wieder back on track. Also hier sehen Sie wieder so eine 3D-Welt im Hintergrund, die noch offen ist. Und hier oben haben Sie Ihre 4 Auswahl, Player Story, Quick Game, Time Challenge, Party Game. Also es ist extra visuell, weil es wieder so ein Overlay ist. Es ist extra narrativ, wenn es da eine Narration gibt, dann gehört die nicht dazu. Es ist extra ludisch, weil es sich nicht direkt auf die Spiel bezieht, sondern mehr so, also vielleicht, man könnte höchstens sagen metaludisch, die können ein Spiel starten oder das verlassen über den Exit-Knopf. Aber ich habe jetzt metaludisch als Begriff gar nicht benutzt. Es bezieht sich halt nicht direkt auf das Spiel, sondern die Organisation Ihres Spielsystems. Auch unten haben Sie ja noch 3 Items, irgendwie Hilfe, Werkzeuge, wahrscheinlich Optionsmenü und rechts ist vielleicht der Shop, in dem Sie noch Sachen kaufen können. Auch das bezieht sich nicht wirklich auf das, was in der Spielwelt da gerade passiert. oder auf irgendwelche Dinge, die durch Spielregeln geklärt werden können. Von der Performativität nehme ich mal an, dass es, das ist ja so ein Touch-Ding, also funktioniert wie das Spiel auch. Aber es kann durchaus sein, dass sie im Spiel mit Wischgesten und anderen Pinch und also so mit zwei Fingergesten arbeiten müssen. Und hier, das sind einfach Buttons. Also im Grunde genommen ist das ein Spiel, das funktioniert gut mit Maus und nicht mal Tastatur. Aber es ist, kann gut sein, dass es bei einem Touchscreen-Spiel überhaupt diese Maus-Metapher gar nicht mehr notwendig ist. Hier haben wir mal ein Beispiel für extravisuell. Also in Diablo 2 sieht man sieht auch hier wieder das Overlay, also es überlagert Teile der Spielwelt. Aber es ist metadiegetisch. Auch hier gilt, die Spielfigur weiß, was sie mit sich rumschleppt, welche Waffe sie ausgerüstet hat, wie viel Platz in ihrem Rucksack ist, wie der Mana und der Gesundheitszustand ist. Das sind alles Informationen, die in der Diegese drin sind, aber niemals in der vorliegenden Form. Wenn der seinen Rucksack aufmacht, dann sieht er das nicht so. Also das wäre so ein typisches Beispiel für metadiegetisch. Es bezieht sich schon auf die Welt, aber es ist eben nicht wirklich, es ist kein Teil der Spielwelt, aber es bezieht sich auf die Spielerzählung. Es ist natürlich intraludisch, weil es sich ja nur auf Dinge bezieht, die auch spielrelevant sind. Und rechts ganz ähnlich, da haben Sie ja mal so Werkzeuglisten im Populus 3. Auch hier sieht man, es ist eine 3D-Welt und extra visuell liegt davor das Menü. Auch das bezieht sich auf Handlungen der Spielwelt. Das ist ja so ein Göttersimulator, wo sie Landschaften halt kreieren und beeinflussen können, damit sich die Spielwelt anders entwickelt. Ein God-Simulator. Aber auch hier ist häufig der Fall, gibt es extra ludische Elemente, so wie das Speichermenü oder Home, oben dieses Häuschen, das heißt, geh wieder zurück. Das bezieht sich jetzt nicht auf das Spiel, ist so eine Mischung wieder aus intraludischen Spielelementen, Höhe die Berge oder Ende das Wetter, und extraludischen Elementen, eben gehe raus aus dem Spiel, speicher ab oder red mit Freunden. Oh, was ist hier passiert? Abgestürzt, auch nicht schlecht. Moment. Wir rücken vor zu Fallout 2. Nee, krass. Der stürzt mir immer ab an der Stelle. Mal gucken, ob ich da was tun kann für Sie. Kurze Werbeunterbrechung. Was ist hier los? Und zwar, er stürzt mir systematisch ab. Ich gucke mal, ob ich das gleich als PDF exportieren kann. Dann synchronisieren und so, wir sind gleich wieder im Spiel. Also, Folie 41. Der Pip-Boy ist in Fallout etwas, was intranarrativ ist. Also Sie haben den Pip-Boy, das ist so ein Gerät, was Sie mit dem Arm tragen, der Ihnen Zustände der Welt klar macht. Sie sehen das Intradiegetische an der visuellen Gestaltung. Also auf der linken Seite ist das meiste ja völlig irrelevant für die Informationen. Sie verschwenden viel Platz. Um klar zu machen, wir sind in dieser gleichen verrosteten postapokalyptischen Welt, die wir auch sonst haben. Die Frage ist, ob es intravisuell ist oder nicht. Wenn Sie den eröffnen, gibt es dann halt doch einen neuen Bildschirm, der angezeigt wird. Aber man bemüht sich zumindest durch die Shader, das einigermaßen intravisuell aussehen zu lassen, als Teil der Spielwelt. Solange Sie rumlaufen, ist er das, aber sobald Sie das Menü öffnen, öffnet sich halt doch ein eigenständiger Bildschirm mit eigenständigem Aussehen. Insofern ist es, wenn man es ernst nimmt, schon extravisuell. Also es ist eben nicht Teil der Spielwelt, wie das bei Dead Space der Fall ist. Aber sie geben sich alle Mühe, es intravisuell erscheinen zu lassen als Teil der Spielwelt. Aber im Grunde genommen sind ihre ganzen Bemühungen dafür, dass es intradiegetisch ist. Man behauptet, du siehst nicht weniger als, oder du siehst nicht mehr als die Spielfigur aussieht. Intraludisch ist es, das bezieht sich auf die, die durch Spielregeln geordneten Spielelemente, und performativ, naja, sie müssen halt dann doch mit diesen Listen und mit, also sie müssen mit ganz anderen Widgets arbeiten, als man das anders kennt, aber klicken und so Point and Click müssen sie machen. Also Performativität ist so eine Frage, das hängt sehr davon ab, was sie sonst machen. Es ist halt dann doch ein Rollenspiel, sehr ein shooterlastiges Rollenspiel. So, und da ist das Bedienen von Auswahlboxen oder so nicht wirklich Teil dessen, was man im Spiel sonst erlebt. Was es macht, ist Mist. Mist ist ein, habe ich ihn ja mal, nee, haben Sie ja bei der Adventure-Vorlesung gesehen, von 95, ein Grafik-Adventure, was eben nicht mehr mit irgendwelchen umfangreichen Menüs, nicht mehr mit dem Inventar daherkommt. Und alle grafischen Oberflächen sind intravisueller. Sie sind genauso gerendert. Das Spiel basiert ja eigentlich nur auf Screenshots. Also Sie können sich mal von einem Screenshot zum nächsten klicken. Es gab bei Mist anfänglich noch keine Animation der Umgebung. Und Sie sehen es auch im Hintergrund. Sie haben halt ein Bild, dann gehen Sie zu dem Bild und dann haben Sie da Menüoberflächen, die klicken Sie genauso an, wie Sie sonst mit der Welt umgehen, nämlich Sie haben eine Hand und können dann eine Aktion ausführen. Sie finden Bücher, in denen wichtige Informationen stehen, Sie müssen aber durchblättern, indem Sie wieder diese Hand benutzen. Also das ist intraperformativ, intradiegetisch, intravisuell, intraludisch. Das ist einer der Gründe, warum Mist so erfolgreich war, war halt, dass die Immersion nie zerstört wurde. Wenn Sie raus wollten, mussten Sie auf die Escape-Taste drücken, also Dinge, die Sie wirklich in der Spielwelt auch nie machen müssen, die Tastatur bedienen. Das war schon ganz klar, jetzt passiert etwas, was in der Welt sonst nicht üblich ist. So, und ansonsten ist alles in der Welt, Sie haben nur die Informationen, die auch Sie als Spielfigur haben. Sie kriegen sie in genau der gleichen Weise präsentiert, wie sie das auch sehen. Also es ist in allen vier Dimensionen ist es zusammenhängend. Hier sehen Sie bei Mega Man ein extraludisches Auswahlmenü für den Level, den Sie auswählen können. Es ist auch extra visuell, weil die Spielwelt natürlich ganz anders aussieht. Das ist ein eigener Bildschirm. Es ist, naja, in der Diegese können Sie eher, das ist vielleicht so metadiegetisch, Sie können entscheiden, in welchem Level jetzt Mega Man hinläuft. Und performativ auch anders, weil Sie den Mega Man ganz anders steuern als dieses Menü. In Baldur's Gate ist so eine Mischung, es bezieht sich natürlich auf das Spiel, also es ist schon irgendwie intraludisch. Also es bezieht sich jetzt nicht auf Bildschirmhelligkeiten. Aber es ist metadiegetisch, weil es in der Geschichte nicht vorkommt, dass sie ihre Figur dann irgendwie die Kleidung und das Aussehen irgendwie auswählen, aber es ist natürlich hinterher für die Diegese dann schon entscheidend. Klar, extravisuell. Es gibt gar nicht so viele intravisuelle GUIs. GUIs sind häufig extravisuell, also es ist viel schwieriger, das intra als extravisuell zu machen. Hier sehen Sie StarCraft mal im Spiel, deswegen war auch der Briefing-Room eben wirklich was ganz anderes. Sie haben oben die Spielwelt, da gibt es GUI-Elemente wie welches ist gerade ausgewählt, das ist intravisuell, nicht? Dieses, also Sie haben gerade die Basis ausgewählt oder diesen Bunker ausgewählt und dann können Sie sehen, wie viel Leben der hat und was der alles noch irgendwie ermöglicht. Das ist das Intravisuelle, extravisuell ist unten dieses Overlay, in dem alle wichtigen Dinge stattfinden. Da haben Sie nicht nur intradiegetische Minimaps, Anzeigen des aktuell ausgewählten Einheit, rechts die Befehle, Sie sind ja da so ein Oberbefehlshaber und können sagen, hier Drohne, baue das, du baust ab und ihr greift an. Das ist alles sehr schön umgesetzt und man sieht auch an der visuellen Gestaltung, dass es sich, ich habe deswegen mal alle drei aufgebaut, je nach Rasse, ob Sie jetzt Mensch, Protoss oder Zerg spielen, sehen diese Menüs anders aus, also technisch bei den Terranern, sehr futuristisch bei den Protoss. Und sehr organisch, alienhaft bei den Zergs, auch wenn die Funktionen in allen drei Menüs identisch sind. Minimap, Einheit, Befehle. Sie haben aber auch dieses nette Icon-Menü. So, und der Oberbefehlshaber der terranischen Armee wird sicherlich keinen Menüknopf haben über dem Kopf, mit dem er gerade spricht. Also da sieht man die Einheit, die hat dann so Animationen. Und in dem Menü haben Sie dann auch sowas wie Quit Game, Save Game, Replay Mission und all solche Dinge, die total extra diegetisch sind. Insofern, das schmuggelt man gerne in solche Menüs unter. Es ist viel schwieriger, das in einem intravisuellen Menü sowas wie Quit Game, also es wäre ganz komisch. Intravisuell ist es gar nicht schlecht, das extra visuell zu halten. Oben sehen Sie noch oben rechts drei HUD-Elemente, also Ressourcen und wie viele Einheiten Sie gebaut haben und noch bauen können. Das ist natürlich auch extra visuell. Hier nochmal ein Rollenspiel hier mit John Shepard aus Mass Effect. Auch hier gilt, Sie wissen, wenn Sie es gespielt haben, Sie verlassen die Spielwelt, müssen auf die Select-Taste drücken oder Options-Taste und können dann in dieses Menü das extravisuelle, intraludische und metadiegetische Menü rutschen, was Sie allerdings anders bedienen als viele Dinge in dem Spiel. Also hier müssen Sie dann auf Plus und Minus drücken oder nehmen Sie. Aber zum Teil im Spiel haben Sie ja durch die Dialoge auch so zumindest diese Auswahl. Das läuft dann aber über so ein Pi-Menü und nicht über so einen Fortschrittsbalken. Fragen? Naja, weil es sich ja auf die, also Sie können halt sagen, was jetzt trainiert der seine Assault-Fähigkeiten oder seine First Aid. Also es bezieht sich auf die Diegese direkt. Aber es ist nicht, in dieser Form sieht er das nicht. Ja.
Aber inwieweit, also ich verstehe jetzt nicht genau, inwieweit das die Idee mit sich verändert, ist ein Eiergeil, ich habe drei auf Scham, die er will.
Genau, aber er weiß, er ist besser, also er macht mehr. Es ist ja so ein Trainings, also sozusagen ihre Talente bedeutet, sie haben jetzt irgendwie Erfahrung gesammelt und können jetzt was trainieren. Und in der Diegese heißt es, er ist jetzt halt hier trainierter geworden. Das heißt ja auch manchmal, du musst das und das trainieren, um das Schiff fliegen zu können. Das ist dann Teil der Diegese, nur wird es in dieser Form nicht präsentiert. Es gibt keine Trainingssequenz. Bei Ultima Online ist es so, dass wenn Sie eine Fähigkeit oft benutzen, werden Sie besser. Also je mehr Tränke Sie brauen, desto besser wird Ihre Fähigkeit im Tränkebrauen. Das ist voll intradiegetisch. Hier haben Sie Talentpunkte, die Sie verteilen, um irgendwie klarzumachen, da ist jetzt so eine Trainingssequenz dazwischen. Oder Sie haben halt so viel Erfahrung gesammelt, dass Sie hier besser werden. Insofern wissen, man kann immer sagen, die Spielfiguren wissen darüber, aber nicht in dieser Form, dann ist es metadiegetisch. Wenn sie es wissen und in der Form, wie wir es haben, dann ist es intradiegetisch und wenn sie nichts davon wissen, ist es extradiegetisch. Das wäre so die Faustregel. Können die das sehen, wie wir es sehen, dann ist es intravisuell. Und also da kann man, nee, wird es in der Engine gerendert. Intravisuell, ob sie es sehen können, ist eine Frage der Diegese. Also was wir bei Left 4 Dead gesehen haben, im Zweifel sieht die Figur nicht das, das sehe nur ich als Spieler. Also ob die Figur Röntgenblick hat, davon ist nicht auszugehen. So und hier bei Shepard, der weiß, dass er halt seine Trainingseinheiten hinter sich gebracht hat, aber er hat nirgendwo, doch vielleicht hat er ein Zertifikat bekommen von dem Trainer, der es gesagt hat, du bist jetzt halt auf Stufe 2 im dritten Semester Fitness oder im 10. Weiß man aber nicht. Also vielleicht hat er sogar so einen Personalbogen. So sehen ja inzwischen in Firmen die Personalbögen aus. Englisch, Teamfähigkeit und internationale Kommunikation, da kriegen sie so Kreuzchen. Und wenn sie dann den nächsten Job haben wollen als Projektleiter, müssen sie noch zwei Kreuze im Projektmanagement haben und dann haben sie das. Das erinnert mich, also so ein bisschen wie Zeugnisse, die funktionieren ja auch so. Sie haben verschiedene Disziplinen und dann wird ihnen gesagt, also nicht mit so Fortschrittsbalken, aber halt mit Zahlen, wie hoch ihr Skillwert da ist und vielleicht wird auch gesagt, okay, um die nächste Stufe zu erreichen, musst du mindestens überall eine 2 haben, ansonsten klappt das nicht. Und so ein bisschen erinnert das an solche Personalbögen. Hier bei SimCity haben sie eine ganz krude Mischung, also krude, aber eine wilde Mischung aus jetzt vor allem extra visuellen Menüs, die aber zum Teil intranarrativ sind, intradiegetisch sind, zum Teil extradiegetisch, weil sie auch hier sowas wie den Hilfeknopf, den Quit-Knopf oder dann aber auch den Bau den Straßenknopf haben. Es gibt jede Menge Widgets, das macht das Menü komplex. Auch in der Übersicht, Sie müssen gucken, ah, hier kann ich drücken, hier kriege ich nur eine Information, da ist es, sieht es aus, als könnte ich drücken, aber es ist doch nur eine Information. Sie haben Minimaps, Sie haben Pfeile, die Buttons sehen unterschiedlich aus, mal sehen sie aus wie auf so einem Videoabspielgerät. Also so mit Fast Forward, Fast Forward, mal sind sie rund oder oval, das liegt aber glaube ich eher an der Bildschirmverzerrung. Also es gibt ganz verschiedene Formen, dann haben sie den den Reiter, wo sie halt fünf verschiedene Submenüs aufmachen können. Aber gut, das Spiel lebt ja im Wesentlichen von der Bedienung der Menüs und nicht so sehr von dem Leben in der Stadt. Da kann man das schon mal verzeihen. Man muss aber gucken, es ist nicht an sich intra- oder extra-diegetisch, sondern es ist eine Mischung davon. Und man muss sagen, es ist performativ, weil ihre Performativität bezieht sich im Wesentlichen darauf, dass sie auf diese Knöpfe drücken. Also es ist nicht einfach nur eine GUI, sondern ein ganz wesentlicher Teil, wie bei solchen Aufbauspielen, des Spielerlebnisses. Und nicht einfach so, eigentlich würde ich lieber in der Stadt arbeiten und ab und zu muss ich ins Menü. Ganz und gar nicht. Sie müssen im Wesentlichen mit dem Menü arbeiten und können ab und zu mal in der Stadt auswählen, wo das Haus gebaut werden soll. Hier haben Sie noch bei Angry Birds with Friends ein interessantes Menü rechts, klar extra visuell, also man sieht es an dem Overlay. Eine Diägese, es hat nicht wirklich mit der Diägese zu tun, aber dann irgendwie doch, weil Sie es ja mit Freunden zusammen machen können, bezieht sich eher auf diesen Multiplayer-Aspekt. Es bezieht sich auf das Spiel, aber auch hier wieder metadiegetisch, wenn Sie wollen. Also die Vögel da drin wissen das in dieser Form nicht, aber sie wissen natürlich, mit wem sie zusammenspielen. Also vielleicht ist das so ein Beispiel, deswegen habe ich es hier immer mitgenommen, in dem dieses Kategorienschema nicht mehr so ganz klappt, weil wir es hier mit Multiplayer zu tun haben. Und wer ist da eigentlich der Spieler? Was sind die Spielfiguren? Also muss man schauen, auf was bezieht sich das auf der rechten Seite. Das haben ihre Freunde gemacht. Das weiß keiner der Vögel in der Spielwelt, aber die Vögel selber wissen ja auch nichts, weil sie ja als Spieler die irgendwie ansteuern und sie wissen es dann wiederum schon. Wenn sie sich sowas vornehmen, wie gesagt, jedes Kategorienschema hat so seine Anwendungsgrenzen, dann können sie argumentieren. Man kann aber nicht klar, was man klar sagen kann, es ist extra visuell, aber wo die Diägese in Angry Birds liegt, ist schon eine Verhandlungssache. Die ist ja nicht so ganz klar. Die Vögel wollen, es wird zwar so mit diesem Film, die Vögel wollen die Schweine vertreiben, aber wer ist jetzt eigentlich die Spielfigur? Das ist nicht so ganz klar. Wenn sie sagen, ich als Spieler bin die Spielfigur, weil ich diese Schleuder betätige, so, und es gibt keine andere Figur, dann kann ich auch all das wissen, dann ist es intradiegetisch. Wenn ich sage, nein, nein, diese Schleuder wird von den Vögeln selbstständig betätigt, die wissen nichts von den anderen, dann sieht die Diägese anders aus und plötzlich sind das hier extradiegetische Informationen. Wie gesagt, es liegt den Dingen manchmal nicht bei, sondern es ist Interpretations- und Auslegungssache. Sie müssen das dann nur anständig begründen. Hier ist noch was Schönes, was sich so ein bisschen auf das bezieht, was wir hatten. Hey, Snake, if you want to go up or down a ladder, just press the action button by the ladder. Das ist so ein Briefing von Metal Gear Solid. Auch da kann man sagen, es gibt keinen Action-Button bei Snake. Das ist so wie dieses Press X to pick up. Also das ist nicht Teil der Diägese, aber es wird genauso präsentiert, sogar mit einer Stimme, also so eine kleine Cutscene. Der erzählt ihm das in der Diägese, Press Action-Button. Jetzt kann man sagen, damit ist es intradiegetisch, weil die ja miteinander reden. Es ist extra visuell, weil es ein extra Menü ist, ein Menüfenster, es ist ja eine 3D-Welt. Aber wie lässt sich das erklären? Eigentlich nur, dass Metal Gear Solid, und die machen das ja regelmäßig, ein Spiel ist, was genau diese vierte Wand durchbricht und Dinge macht, wo man sagt, das kann doch in der Diägese nicht ernst gemeint sein. Also vierte Wand für alle, den habe ich ja schon mal erzählt, das kommt aus dem Theater, man richtet sich an das Publikum. Und man erzählt Dinge in der Geschichte, die eigentlich nur das Publikum interessiert, aber die in der Geschichte auch keinen Sinn ergeben. Und da ist Metal Gear Solid voll davon. Und das macht es unter dem Aspekt, und das ist so eine interessante These, dass Metal Gear Solid ein Spiel ist, was die vierte Wand durchbricht. Die ist auch häufig schon vertreten worden. Und das wäre ein gutes Beispiel dafür, indem man sagt, diegetisch macht es keinen Sinn, den Action-Button zu drücken, weil Snake keinen Controller hat. Er hat auch nichts, wo man sowas drücken kann. Aber genau das will das Spiel auch erreichen, so diegetische Brüche, um halt dem Spieler irgendwie als Teil der, also warum auch immer, das bleibt Spekulation, warum man die vierte Wand durchbricht. Auf jeden Fall ist es nicht immersionsfördernd, sondern regelmäßig so, warum ist das so? Hier ist ja schon erwähnte Little Big Planet, das extraludische Spielmenü, was intravisuell ist und ja, ist es intranarrativ, intradiegetisch, nicht ganz klar. Sie haben schon, das sind schon die Figuren, mit denen sie dann auch in die Welt reingehen. Es wird auch so dargestellt, dass die dann so richtig reingesogen werden und dort spielen. Es ist nur in der Diägese, macht es vielfach irgendwie keinen Sinn. Auch das kann man so als, sie sind halt von der vierten Wand und gehen dann in die Spielwelt rein. Klar ist aber, es ist intraperformativ. Um dieses Menü zu bedienen, müssen Sie sich, das ist eine 3D-Welt, das sieht man hier nicht. Aber Sie müssen sich erstmal in dieser Menüwelt zurechtfinden und dort springen können und dann auch die richtigen Auswahl treffen. Und wenn Sie das geschafft haben, mit zwei Thumbsticks sich zu orientieren, dann klappt der Rest von selber. Hier ist noch ein Beispiel für ein intravisuelles, extradiegetisches GUI-Element. Also auch so Hold R2 to walk, use the left stick to change direction. Also das wird da auf die Straße projiziert, wie so ein, kennt man manchmal vor Geschäften, gibt es dann so einen Projektor, der auf die Straße irgendwelche Informationen projiziert. Aber es ist ziemlich deutlich, dass es in der Diegese keine Rolle spielt. Und bei Heavy Rain ist es auch so, dass die Figur wird dann nicht adressiert. Hier wird der Spieler adressiert. Also wir haben es hier mit einer GUI zu tun, einem GUI-Element, was in der Welt zwar drin ist, aber von niemandem in der Welt wahrgenommen wird. Nur von dem Spieler. Also dass Visualität und Diegese sind voneinander zu trennen. Und es gibt durchaus die Möglichkeit, etwas in die Welt zu packen, ohne dass die Welt davon weiß. Es gibt Dinge, dass sie es aus der Welt rausnehmen, aber die Welt weiß es trotzdem. Das wäre dann metadiegetisch. Also es gibt die Kombinationen, die alle möglich sind. Far Cry 2 ist noch bekannt für seine intradiegetischen und intravisuellen Menüs. Also die Karte ist, sehen Sie ja unten rechts, ist halt so ein Gegenstand, der auch immer eingeblendet ist, den können Sie rausnehmen. Ist durchaus möglich, dass in dem Moment, wo Sie die Karte rausnehmen, geht dann doch ein eigener Screen auf. Aber es soll sehr deutlich gemacht werden, es ist alles Teil der Diegese. Auch Performativität ist, dass Sie da drauf drücken müssen, so wie Sie auf andere Elemente klicken. Hier sehen Sie den Kompass. Es gibt eben keine HUD-Kompass, sondern es ist einen, den Sie in der Hand halten. Da müssen Sie sich drehen in der Welt, dann dreht sich der Zeiger mit. Also es liegt auf einem ähnlichen Niveau wie bei Dead Space, indem man versucht, möglichst alle Informationen in die Welt zu packen und der Spielfigur nicht mehr Informationen zu geben als ihn, bis auf das Pick-up, das stimmt. Das ist genauso, ist halt auch extra visuell. Also ich glaube gar nicht, dass das in die Welt gerechnet wird. Und wenn doch, dann ist es eines der wenigen Dinge, die intravisuell, aber extra diegetisch sind. So, damit sind wir rum mit dem Teil der GUIs. Wir machen 10 Minuten Pause und sehen uns um 45 mit dem historischen Teil und schließen wir die 90er Jahre ab.